Ich glaube, dieses Thema müsste euch bekannt vorkommen. Glühende Retterliebe. Das ist ja das Buch, was ich euch empfohlen habe von Oswald Smith hier. Und das Thema hat mich auch wieder neu gepackt. Glühende Retterliebe. Und die Frage, die gleich am Anfang ist mit diesem Bild zu diesem Thema: Mein Herz brennt für Jesus Christus. Ist das eine Darstellung, die dein Herz zeigt und mein Herz? Wenn der Herr Jesus heute auf unser Herz schaut und in unser Herz hineinschaut, ja, könnte er dieses Feuer hier sehen? Bei dir und bei mir? Das ist doch eine gute Frage, oder? Lodert das noch bei dir? Hast du noch ein brennendes Herz für Jesus? Warum frage ich am Anfang diese Frage, obwohl das Thema doch bedeutet glühende Retterliebe? Das ist ganz einfach. Du kannst keine glühende Retterliebe haben, wenn du nicht glühende Liebe zu Jesus hast. Punkt. Und wenn du keine glühende Retterliebe hast, dann hast du auch keine glühende Liebe zu Jesus. Das ist ganz einfach. Sieh mal, wenn Jesus dein Leben bestimmt, dann bestimmen seine Werte dein Leben. Und Jesus hatte nur ein Ziel. Nur ein Ziel. Das Werk des Vaters zu vollbringen. Und warum? Damit Menschen nach Hause kommen dürfen. Die einzige Existenz deines Lebens auf dieser Erde ist, dass du mit Gottes Hilfe Menschen zu Jesus führst. Das ist der einzige Auftrag, den du hast. Alles andere ist der Nebenbeiwerk, ja, Jugendstunde. Und das ist alles nur Beiwerk. Es geht darum, dass durch dein Leben Menschen zu Jesus finden. Der erste Punkt. Der Ursprung der Retterliebe. Und da möchte ich sagen, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, steht in 1. Johannes 4, Vers 16. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Sie übersetzt das, die neue Genfer Übersetzung. Der Ursprung der Retterliebe. In der Ewigkeit, irgendwann in der Ewigkeit, da gab es sicherlich einen Austausch in der Trinität. Und ich versuche mal jetzt etwas zu sagen, wie ich mir das als kleiner Mensch vorstelle. Irgendwann kam der Gedanke auf, lass uns Menschen schaffen. Und die Trinität gehört zusammen, Geschwister. Also nicht nur der Vater im Himmel, sondern Jesus und der Heilige Geist ist auch Gott. Ja, alle drei zusammen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann dann vor Ewigkeiten, das wissen wir alle nicht, die Frage aufkam, was machen wir denn, wenn die nicht hören auf uns? Dann müssen sie von uns getrennt sein. Gott ist heilig, der Vater ist heilig, Jesus ist heilig, der Heilige Geist ist heilig, die Trinität. Völlig heilig. Und ich glaube, dass dann irgendwann Jesus gesagt hat, Vater, wenn das so ist und wir einen Erlösungsplan brauchen, dann gehe ich ans Kreuz. Ich werde Mensch, ich werde einer von ihnen. Und das lesen wir so etwas Ähnliches hier. Vor Grundlegung der Welt steht in Epheser 1, Vers 4 etwas. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Ich glaube, dass der Ursprung und die Erschaffung eines jeden Menschen den Ursprung hat in Jesus. Jesus war bereit zu sagen, ich sterbe für jeden. Vater, ich werde nicht nur für die Glaubenshelden sterben. Nein, ich werde für die sterben, die uns mit Füßen treten. Die auf unsere Gebote spucken. Ich werde für die sterben, die mich eines Tages grausam umbringen werden am Kreuz. Denn, Vater, wir sind Agape. Liebe, die nicht berechnet. Liebe, die wir überhaupt nicht einordnen können in unserem Leben. Unser Problem ist, dass wir so wenig wirklich verstehen, was Agape ist. Und wenn wir wissen wollen, was Agape ist, dann müssen wir Gott betrachten. Denn Gott ist Agape. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und ich glaube, dass hier der Ursprung war, ja? Und ich glaube, dass die ganze Trinität bereit war. Ich sage es mal so. Der Vater hatte die Idee der Erlösung. Jesus hat die Erlösung vollbracht. Und der Heilige Geist lebt die Erlösung aus. Der Vater hat es gedacht, Jesus kam und hat es vollbracht, Jesus ging wieder in den Himmel und der Heilige Geist kam und er lebt jetzt in dir und will durch dich, durch die Kraft des Herrn Jesus, die Erlösung ausleben. Die ganze Trinität ist beteiligt am Rettungsplan. Der Vater hat es erdacht, er sandte seinen Sohn, Jesus ist gekommen, der Heilige Geist lebt in dir und seine Aufgabe ist, dich an die Hand zu nehmen, dich zu versiegeln und eines Tages dich vor dem Vater abzubringen und vor Jesus zu sagen, hier ist die Braut. Okay, ist die Batterie jetzt hier leer? Sieht so aus. Ja, jetzt geht's wieder. Der zweite Punkt zum Thema glühende Retterliebe. Also der Ursprung der Retterliebe, der liegt in Gott selbst. Und wenn du mit diesem Gott verbunden bist, dann kann es gar nicht anders sein. Dann brennt dein Herz, dass Menschen ihn kennenlernen, oder? Sieh mal, wenn du Menschen liebst und du kennst einen Weg, der sie ins Verderben bringt, warnst du diese Menschen? Warum warnst du sie? Weil du sie liebst. Stell dir vor, du kennst einen Weg und die anderen kennen den Weg nicht und die bekommen den Auftrag, die müssen da durchfahren und du weißt, während des Weges kommt eine Situation, da liegen Minen. Und wenn sie da rüberfahren, sterben sie. Würdest du dann auch sagen, gute Reise euch, fahrt mal den Weg. Würdest du das machen? Wenn du deine Menschen liebst, die dort durchfahren, dann würdest du dich davor hinstellen und sagen, hier nicht durchfahren, ja? Hier bitte nicht durchfahren, hier sind Minen. Ihr geht drauf, wenn ihr hier durchfährt. Das heißt mit anderen Worten, wenn du die Liebe Gottes erfahren hast, dass er dich rausgerettet hat, dann kannst du nicht anders, als diese Liebe weiterzugeben. Und dann haben wir ein Vorbild der Retterliebe. Ach, gegen den verblassen alle, ja? Unser Herr Jesus selbst. Jesus verließ den Himmel, um uns zu erretten. In Lukas Kapitel 2, die Verse 10 und 11 steht, aber der Engel beruhigte sie und sagt, habt keine Angst, sagte er, ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. So steht es in der Hoffnung für alle. Der Retter ist da. Das ist doch herrlich. Wisst ihr, wenn uns ein Retter erst wichtig wird? Stell dir vor, du würdest in einen Brunnen fallen, der so 100 Meter tief ist. Und der liegt 100 Kilometer von der Zivilisation entfernt. Die Chance, dass du zum Leben erwächst, ist gleich null. Was meinst du, was da in dir durchgeht? Ja, ersten Tag, zweiten Tag, nichts zu trinken, nichts zu essen. Du weißt, irgendwann, meine Zeit ist gezählt. Und stell dir vor, dann kommt von oben jemand und leuchtet darunter und sagt, ist da jemand? Dann kapierst du, was ein Retter ist. Wenn du hoffnungslos verloren bist und du weißt, mich findet keiner. Und plötzlich leuchtet einer hinein und sagt, ich bin da. Ich hol dich da raus. Hat das nicht Jesus mit uns gemacht? Ich war hoffnungslos verloren. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du dich bekehrtest. Wie bist du zum Glauben gekommen? Ich bin zum Glauben gekommen, ich war völlig kaputt. Scherbenhaufen über Scherbenhaufen. Nervlich ein Wrack. Und dann kam Jesus. Er kam und er verließ den Himmel. Oh, Geschwister, je älter ich werde, desto größer wird mir Weihnachten. Wie klein hat Gott sich gemacht. Er kommt in einem hilflosen kleinen Baby auf dieser Welt. Er kommt nicht als Hero, als Superman. Und er wird gleich in ärmliche Verhältnisse kommt er auf diese Welt. Mann, wenn mein Sohn auf die Welt gekommen wäre, als wenn ich Gott wäre, ja, die Paläste der Welt, die hätte ich ausgemalt mit den schönsten Materialien. Ja? Und Jesus, ja, hat da gerade irgendwo Platz, wo Tiere sind, ja, wo Viecher sind. Ja. Und wisst ihr, warum er das macht? Dieses kleine Mädchen, die damals in einer Kinderstunde war, kam aus ärmlichen Verhältnissen, total zerlumpt, ja, total zerlumpt. Und dann stellte der Kinderleiter die Frage, warum ist Jesus wohl so auf die Welt gekommen? Ja, und die guckten sich alle an, die Kinder und so. Und plötzlich hebt dieses kleine Mädchen die Hand. Äußerlich wusste man, sie kommt aus sehr erbärmlichen Verhältnissen. Und sie hebt die Hand. Und der Kinderstundenleiter sagt, ja, mein Mädchen. Dann sagt sie, ich glaube, dass Jesus so ärmlich und schwach gekommen ist und in so einen schmutzigen Stall, damit Kinder wie ich sich nicht schämen, zu ihm zu kommen. Die hat verstanden, was es geht. Deswegen ist Jesus gekommen in Niedrigkeit, ja. Nicht als Hero, in Niedrigkeit. Die Bibel sagt, dass nie ein Mensch, ein zweiter Mensch, so verflucht war auf Erden wie er am Kreuz. Wenn ich ins Gefängnis gehe, dann habe ich immer dieses Bild in meinem Herzen. Und hier sagt Gott, niemand war verfluchter als er. Deswegen kann ich in den Gefängnissen reingehen. Und manche sagen, ach Pastor Rosenberg, wenn du mein Leben kennen würdest, dann würdest du nicht so einen Spruch bringen. Oh, ich werde sagen, du wirst nie der größte Sünder sein. Oh, wenn du mein Leben kennst. Ich habe 3 Leute auf dem Gewissen. Ach, du könntest 5.000 auf dem Gewissen haben. Was? Ja, ich zeig dir mal, wer der Verfluchteste war. Lass uns mal eine Bibelarbeit machen. Und dann dürfen wir Jesus beleuchten. Und plötzlich merken die Leute, dann gibt es ja noch Hoffnung für mich. Genau. Es gibt Hoffnung für dich. Warum? Weil er die Arme offen hat. Dieses Bild am Kreuz, Jesus mit den ausgestreckten Armen, ist für mich immer das Bild, das größte Bild, dass er sie umarmt. Jesus umarmt die Menschen sozusagen am Kreuz und sagt, kommt her zu mir, ruht euch aus. Ja, diese durchbohrten Hände, die greifen. Jesus ist nicht so gestorben, sondern er ist so gestorben, als wenn er sagen will, komm mal, mein Herz. Was für ein Vorbild. Steht denn, Jesus ist für Sünder und Verlorene gekommen. Ach, einer meiner Lieblingsverse. Der Zentralvers der Bibel, Johannes 3, Vers 16, da steht, denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus ist für Sünder und Verlorene gekommen. Simon, und das ist das Vorbild der Retterliebe. Ein Retter ist nur dann ein Retter, wenn er den Auftrag hat, etwas zu suchen, was verloren ist. Wenn er in eine Situation kommt, die hoffnungslos ist. Ja? Ich bewundere diese Menschen, die jetzt auch in Israel dort unter Einsatz ihres Lebens oft dort Menschen retten. Ja? Wir gehen so manchmal über diese Menschen so weg, ja. Ich bewundere die, das sind unsere wahren Helden, ja. Die gehen unter Bombenbeschuss und die schmeißen sich manchmal auf die Kinder auch noch, ja, und schützen sie mit ihrem eigenen Leben. Wisst ihr, es gibt so ein gewaltiges Bild von Rettung. Als ich das damals gelesen habe in einem Traktat, da ist mein Herz ganz heiß geworden, ja. Und ich möchte euch das mitgeben. Da wollte ein Evangelist wollte zeigen, was es bedeutet hat, für Jesus zu sterben. Und er sagte, es war ein Vater, der war mit einigen jungen Leuten und Menschen auf ein Hochhaus gegangen und wollte dort die Aussicht genießen. Und plötzlich fing das Hochhaus an, Feuer zu fangen. Und sie hatten keine Chance mehr, also runterspringen ging nicht, ja, war 100 Meter tief, die wären alle draufgegangen. Und es gab nur einen Weg. Zwischen den Häusern war ungefähr 1,50 Meter Platz. Und der Mann war so gute 1,80 groß. Und er hat sich umgedreht, hat die Menschen gesehen, die Kinder. Und dann ist er hingegangen, hat sich auf das andere Haus niederfallen lassen, sich festgehalten und hat gesagt, Kinder, lauft drüber. Und die Kinder liefen über den Mann, über dem Abgrund, weg vom Tode. Aber der Mann hatte bei der letzten Übergabe des Kindes keine Kraft mehr und stürzte hinunter. Und das ist eines der gewaltigsten Bilder, das Jesus getan hat. Dass du und ich auf die richtige Seite kommen können, hat sein Leben gekostet. Er hat am Kreuz den letzten Atemzug gemacht, dass auch der letzte verlorenste Sünder, wenn er zu Jesus kommt, Einlass findet. Sein Vorbild der Retterliebe. Und in Römer Kapitel 5, Vers 8 steht, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Jesus hat sich am Kreuz schon entschieden, obwohl er dein verkorkstes Leben kennt. Das verstehe ich nicht. Der hat sich für mich entschieden, als ich überhaupt nichts mit ihm zu tun haben wollte. Und seine Liebe hat mich gefunden. Weißt du eigentlich, dass du schon von Ewigkeiten auf seinem Herzen bist? Das muss dir groß werden. Wer sind wir, dass er uns auf sein Herzen trägt? Weißt du eigentlich, dass Jesus den Himmel mit dir verbringen möchte? Der hat uns doch gar nicht nötig. Aber er wartet auf dich und auf mich. Er hat eine Sehnsucht, uns eines Tages die Herrlichkeiten aller Herrlichkeiten zu zeigen. Und er ist gekommen und gestorben, als wir Sünder waren. Nicht, als wir gerecht waren. Nein, er hat schon uns auf dem Herzen getragen, als wir überhaupt noch nichts mit ihm wissen wollten. Ja? Von ihm wissen wollten. Und der nächste Punkt, das ist etwas Großartiges. Ich glaube, hier ist die Batterie alle, mein Lieber. Ja. Vielleicht können wir diesmal austauschen. Aber Gott sei Dank haben wir auch noch die andere Technik. Der nächste Punkt, Jesus hatte einen Hirtenblick. Ja, und das können wir wohl alle bestätigen, ja? Matthäus 9, Vers 36, da steht, beim Anblick der Volksscharen aber erfasste ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost, wie Schafe, die keinen Hirten haben. So übersetzt das Menge, finde ich großartig, wie Menge, die Menge-Bibel das übersetzt. Ja. Abgehetzt und verwahrlost, das ist doch unser Leben. Wir sind alle gezeichnet von der Sünde. Ja. Aber er hatte einen Blick für den Sünder. Ich finde das so gewaltig, dass Jesus diese Kaputten gefunden hat. Ja. Dieses eine Schaf, für das er die 99 Gerechten stehen lässt. Dieses eine Schaf, das hat ihn so fasziniert, dass es nachgegangen ist. Und Dankeschön. Und ich glaube, das ist einer seiner Lieblingsbeschäftigungen vom Herrn Jesus, dass er auf der Suche ist nach den Verlorenen. Und deswegen ist er das große Vorbild der Retterliebe. Er lebte knapp 33,5 Jahre hier auf dieser Erde. Und er war immer auf der Suche nach den Müden, nach den Kaputten. Wisst ihr, wo sein Geheimnis lag? Wenn du dich selbst mit kaputten Menschen oft beschäftigst, also ich suche mir das nicht aus, aber durch meine Situation und durch meine Position komme ich mit sehr vielen Menschen zusammen oder die rufen mich an, die sind kaputt. Also mich ruft selten jemand an und sagt, mir geht's blendend. Ja? Wollt ihr mal sagen, dass es mir blendend geht? Sondern die rufen mich an und sagen, ich möchte gerade vom Hochhaus springen oder ich bin wieder im Drogensumpf drin oder keine Ahnung, was passiert. Ja? Also ständig Probleme. Und bei Jesus war es ja noch tausendmal heftiger. Und die Frage, die ich mir oft gestellt habe, ja, wie konnte er das denn alles tragen? Und ich glaube, das sind zwei Schlüssel gewesen. Der wichtigste Schlüssel, er hat nie etwas aus sich getan, sondern immer aus der Kraft des Vaters. Und der zweite dicke, fette Schlüssel war, er hat die Menschen über alles geliebt. Wisst ihr, wenn wir Liebe haben, dann haben wir eine Dimension von Hilfe, die wir gar nicht einschätzen können. Wenn das Herz von Liebe da ist, ja, dann ist alles gut. Und Otto Stockmeier, kauft euch Bücher von Otto Stockmeier. Das ist so ein alter Glaubensbruder. Gibt es einige Sachen von dem, ja? Kauft es. Gesegneter Mann. Der hat gesagt, unsere Liebe hängt nicht davon ab, ob wir von jemandem verstanden werden oder nicht, sondern sie ist ein Ausfluss unseres Glaubens an Gott. Das ist das, was ich eben formuliert habe, ja? Also unsere Liebe ist nicht programmiert, weil ich so gewaltig bin oder weil ich Menschen helfe, sondern weil Gott in mir ist. Wenn Gott in mir arbeitet, dann vollbringt er seine Werke. Und das heißt, wenn du sagst, ich bin Christ und Jesus lebt in mir, dann wirst du seine Eigenschaften annehmen. Welche Eigenschaften sind das? Oh, Jesus hat gesagt, ich will den Willen meines Vaters tun. Das ist als Christ ein ganz normales Ding. Wenn du jemanden liebst, wenn du deine Eltern liebst, dann möchtest du dich doch nicht verletzen, oder? Wenn du deine Frau liebst, möchtest du dich doch nicht verletzen. Das heißt, Liebe hat ständig das Wohl des anderen im Blick. Und das ist der Schlüssel. Jesus sagt, wer sein Leben gewinnen will, der verliert es. Wer es aber verliert, der gewinnt es. Macht irgendwie keinen Sinn. Aber das ist genau das, was ich eben sagte. Wenn du aufhörst, dich um dich selbst zu drehen und alles in dein Leben dreht sich um Jesus, dann kommst du vorwärts. Das Geheimnis gegen Schwermut, gegen manche Depression, nicht gegen alle, aber gegen manche ist, weck den Blick von dir hin zum anderen. Diene. Nicht bedient zu werden, nein, zu dienen. Der dritte Punkt. Der Beweggrund der Retterliebe. Ist ja auch wichtig. Vor Ewigkeiten erschlossen in Jesus als Vorbild. Und was ist überhaupt der Beweggrund? Bevor wir das erklären, müssen wir erstmal ein paar Dinge klären. Nämlich, ein Kind Gottes werde ich, wenn ich Jesus aufnehme. Das steht im Johannes 1, Vers 12. Allen denen jedoch, die ihn aufnahmen, diesen Jesus, und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es gibt manche, die sagen, wir sind alles Gottes Kinder. Muss ich sagen, stopp, das stimmt nicht. Wir sind alles Gottes Geschöpfe, das stimmt. Aber Gottes Kind werde ich, laut Johannes 1, 12, wenn ich Jesus aufnehme. Also wir sind nicht alles Gottes Kinder. Aber wir sind alles Gottes Geschöpfe. Aber Gott möchte gerne, dass seine Geschöpfe auch seine Kinder werden. Aber das muss freiwillig passieren, weil Gott nämlich kein Diktator ist und die Freiwilligkeit, weil er ein Gott der Liebe ist, würdigt. Das ist der erste wichtige Punkt, den wir verstehen müssen. Das zweite ist, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Johannes 14, 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Könnte man sagen, der ist aber ziemlich inkonsequent oder intolerant. Ja, stimmt. Intolerant, ja genau, Jesus ist intolerant. Er sagt, ich bin der einzige Weg. Alle anderen sind Irrwege. Entweder du glaubst es oder du glaubst ihn nicht. Das ist deine Sache. Ich glaube ihn. Du musst es nicht glauben, aber du wirst eines Tages dann sehen, ob es wahr ist oder nicht. Ja? Das ist ganz wichtig. Also ohne Bekehrung zu Jesus, da wartet dann die ewige Nacht. In Johannes 3, Vers 36 steht, wer den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, noch nicht mehr sehen. Wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und das müssen wir verstehen. An diesem Jesus entscheidet sich deine Ewigkeit. Und deswegen hat das nichts zu tun mit, ihr seid aber komisch oder ihr seid Intoleranz. Nein, wenn wir wirklich daran glauben, wenn das wirklich stimmt, es gibt nur zwei Sachen. Entweder Jesus ist der größte Lügner auf Gottes Erdboden, den es je gab, Oder er ist die Wahrheit und die einzige Wahrheit. Dazwischen gibt es nichts. Und ich glaube das Letztere, dass er die absolute Wahrheit ist. Und wenn das stimmt, was er sagt, dann gehen wir ohne ihn in die ewige Nacht. Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15 vor dem großen weißen Thron. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Übrigens, es gibt ja so manche, oh, wenn ich bei Gott bin, dann werde ich dir mal richtig zeigen, wo der Herr meint. Ja. Du wirst kleiner als eine Ameise. Ja. Du würdest dir nur noch wünschen, ich ertrage dieses Licht nicht. Ja. Also wenn du mit Gott nicht versöhnt bist durch Jesus, dann wünsche ich dir, dass du keine Nacht mehr schlafen kannst, damit du nicht in die ewige Nacht gehst. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, es ist schrecklich und furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn du keinen Versöhner hast als Jesus. Ja. Jesus möchte aber nicht dein Richter sein, er möchte dein Retter sein. Aber wenn du ihn ablehnst, dann wirst du eines Tages zu dieser Kategorie Menschen sehen, die am liebsten fliehen wollen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte, und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Also Gott hat schon klare Notiz, was wir tun. Und weil Gott so gerecht ist, schlägt er die Bücher auf und sagt, kann's gehen. Also Gott ist nicht jemand, der so irgendwie was munkelt oder so. Nein, er sagt, hier steht's alles drin. Alles, was ich dir jetzt sage, kannst du hier nachlesen. Und das ist übrigens auch etwas, eine Ohrfeige für alle, die sagen, 3 Meter da unter der Erde, ja, schottendicht, alles duster. Du wirst eines Tages vor Gott stehen, ob du willst oder nicht. Du kannst Jesus lieben oder ihn mit Füßen treten. Du stehst eines Tages vor ihm. Und dann wird er dein Leben zur Rechenschaft ziehen. Und ich hoffe, dass du vorher dich versöhnt hast, weil in der Ewigkeit gibt es keine Chance mehr. Du kannst dich nur noch hier entscheiden. Und dann Vers 13. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Das ist auch eine Ohrfeige für alle, die sagen, ich lasse mich seebestatten, ich lasse mich verbrennen und dann findet der liebe Gott mich nicht. Ach, dann hast du Gott noch nicht verstanden. Zu einem alten Schneider, nein, ein alter Schuhmacher, kam ein gottloser Mann und er wollte diesen Schuhmacher so richtig mal einen beigeben. Ja? Und sagte, hey du fromme Pappe, komm her. Du sagst doch, dass Gott alle finden wird eines Tages. Ja? Und dann nimmt er und sagt, wie soll denn Gott aus dieser ganzen Masse der Menschen die Leute finden können? Wenn jemand verbrannt ist, wo will denn das Staub? Kann Gott ihn nicht mehr finden. Und dieser gläubige Schuster, der überlegt und sagt, Herr, was kann ich jetzt denen zeigen? Und plötzlich kriegt er einen idealen Gedanken vom Heiligen Geist. Und er nimmt Holzspäne und Eisenspäne und mischt das und sagt, so meinst du das, ne? Alles vermischt. Genau so, die Gläubigen und Ungläubigen, alles gemischt. Okay. Und dann nimmt er einen Magnet und geht mit dem Magnet über den und bum, 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 das ganze Eisen dran. Ja? Und dann hat der Ungläubige verstanden, um was es geht. Diejenigen, die Eisen sind, die zum Magnet gehören, die gehen hin zu ihnen und die anderen, die bleiben da. Wunderbares Bild gewesen, ja. Gott findet dich, egal was du in deinem Leben, wo du dich auch verschanzen willst, ja. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, der Feuersee ist der zweite Tod. Und jetzt kommt etwas Wichtiges, Vers 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Und das ist die sogenannte Hölle, ja. Im Buch des Lebens. Dieses Buch des Lebens, wo alle drinnen bleiben, die sich zu Jesus Christus bekennen. Weißt du, dass dein Name dort steht? Wisst ihr, Gott schlägt selbst dieses Buch auf und zeigt es dir eines Tages. Und dann wirst du lesen, wo ist denn mein Name? Und Gott sagt, such ihn mal. Ist nicht drinnen. Ja, aber ich war doch in der Konfirmandenstunde. Das macht es nicht. Aber ich war sonntags auch immer in der Gemeinde Licht und Leben. Ich lese die Bibel jeden Tag. Ja, was muss man denn tun, um da drin zu stehen? Du brauchst eine lebendige Beziehung zu meinem Sohn. Es muss einen Tag gegeben haben in dein Leben, wo du Jesus Christus angenommen hast als dein Herrn und Heiland. Und wenn das nicht ist, dann wirst du nie in diesem Buch stehen. Du wirst suchen und suchen. Und ich kann mir vorstellen, dass Gottes Herz blutet. Da wird Gott nicht vor dem Richter, vor dem weißen Thron stehen und sich da freuen. Dann haben wir eine falsche Vorstellung von Gott. Ich glaube, dass Gottes Herz blutet, zu seinen geliebten Menschenkindern zu sagen, du stehst hier nicht. Ich hätte mir so gewünscht, dass du hier drinnen stehst. Ich habe dir so oft meine Hand gezeigt. Und vielleicht werden Menschen dann überlegen, das wird jetzt nicht so stattfinden, ja, aber lass mich mal ein bisschen träumen, ja. Vielleicht wird es dann so sein, dass Menschen sagen, ja, aber wo war denn das? Und dann sagt Gott, kannst du dich noch erinnern in der Jugendfreizeit? Ja. Weißt du noch den Samstagabend nach der Predigt des Jugendpastors, wo dein Herz geklopft hat, wo ich dir gesagt habe, gib mein Leben, gib dein Leben in meine Hand. Ach, das stimmt, ja. Und ich habe es nicht getan, weil ich dachte, was denken wohl meine Freunde? Ja, aber das war auch das einzige Mal, denn Herr, oh nein. Weißt du noch, als in deiner Familie dein Opa gestorben ist und er gläubig war und du auf dem Sterbebett deines Opas mitbekommen hast, wer Gott ist, wer ich bin und du gesagt hast, ich möchte mein Leben auch in Gottes Hand legen. Und ich habe wieder zu deinem Herzen geredet. Und du hast wieder Nein gesagt. Und ich glaube, dann wird es irgendwann dämmern. Und wisst ihr, das ist für mich etwas, was mich in mein Herzen so trifft. Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, die kommen in den Himmel. Und die, zu denen Gott einmal sagen muss, dein Wille geschehe. Es gibt nämlich im Himmel und in der Hölle nur Freiwillige. Wenn es dein eigener Wille ist, ohne Gott zu leben, ist okay, aber dann wird er eines Tages zu sagen, dein Wille geschehe. Dein Wille, lieber Mensch, geschehe. Ich respektiere das. Aber die Konsequenz ist die ewige Nacht. Mein Herz blutet, wenn ich daran denken muss, dass es einmal eine unzählige Zahl an Menschen gibt, die keine Chance mehr haben. Und so manches Mal habe ich mir so auch gedacht, habe ich das überhaupt schon mal richtig verstanden, was hier eines Tages abgeht? Vielleicht ist eines Tages dort dein Arbeitskollege oder dein Nachbar oder dein Bruder, deine Schwester, dein Cousin, weil du Angst gehabt hast, dass man dich verlacht und hast ihnen nicht das Evangelium gebracht. Geschwister, ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du das auch in deinem Leben hast, aber als ich mich hier nochmal beschäftigt habe, da musste ich feststellen, Herr Jesus, ich habe Schuld auf mich geladen. Es gab in meinem Leben Situationen, da hätte ich dich klarer bekennen müssen. Ich habe es nicht getan. Weil ich Angst hatte, mich geschämt habe oder was weiß ich nicht alles. Vielleicht sehe ich diesen Menschen nie wieder. Das nächste Mal, wenn du auf Geschäft bist, ihr Männer, ja, redet einfach. Egal, ob die euch auslachen. Sagt ihnen, ich muss dir einfach sagen, du brauchst Jesus. Hast du mal 5 Minuten Zeit, ich muss es dir einfach erzählen. Lass doch lieber die Menschen dich auslachen, als eines Tages, dass du Blutschuld auf dich mitträgst, ja. Vielleicht kommt jetzt etwas in dir hoch, dass du merkst, Mann, ich hab auch einiges vermacht. Wir werden gleich nach der Stunde eine Zeit haben des Gebets. Bitte den Herrn Jesus um Vergebung und ich hoffe, wenn wir das hier verstehen, ja. Ich möchte dazu noch was sagen, zu diesem Punkt der ewigen Verdammnis. Wilhelm Busch hatte damals ein echt krasses Beispiel, wie es in der Hölle sein wird. sind Menschen, die geplagt werden von ihrem Gewissen, Tag für Tag. Und dann sagt Wilhelm Busch, so stellt er sich das vor, da sitzen Menschen und sagen, Mann, wir waren doch mal in der Kinderstunde. Da gibt es einen Namen. Ich komme nicht darauf. Da gab es einen Namen, den man anrufen kann. Diese Menschen werden ewig darunter leiden, dass sie es versäumt haben, diesen Namen auszusprechen. Und dort ist es zu spät. Da ist die Gnade Gottes vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber vielleicht verstehen wir jetzt unseren Herrn Jesus, warum er das auf sich genommen hat. Er hat das auf sich genommen. Das hat er auf sich genommen, um das zu verhindern. Jesus möchte nicht, dass du eines Tages in der Ewigkeit so vor ihm stehst. Und das Letzte. Wir haben einen Auftrag der Retterliebe. Jesus sagt, oder besser gesagt, große Ernte, wenig Arbeiter, im Gebet Leute mobilisieren. So habe ich das ausgedrückt, ja. In Matthäus 9, 37, 38 steht, deshalb sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wann hast du das letzte Mal auf den Knien vor dem Herrn gelegen und gesagt, Herr Jesus, mobilisiere doch die Christenheit, mobilisiere Menschen, dass sie zu den Verlorenen hingehen. Und noch eine zweite Frage. Wann hast du das letzte Mal auf den Knien vor Jesus gelegen und hast gesagt, Herr, hier bin ich. Sende mich. Heute. Wo du willst. Wenn ich hier sein darf oder soll, dann bin ich hier. Und wenn du mich berufst, nach was weiß ich, nach Äthiopien zu gehen oder wo auch immer, dann tu es. Hier bin ich. Wo willst du mich haben? Wir sollten jeden Morgen so vor Gott stehen und sagen, Herr, wo darf ich heute in deinem Weinberg arbeiten? Und wir sollten bitten, Herr, heute möchte ich mit einem Menschen über dich reden. Schick mir einen Menschen, der kaputt ist, Herr. Schick mir jemanden, der selbstmordgefährdet ist, der besessen ist, der drogensüchtig ist. Schick mir einen einzigen kaputten Menschen diesen Tag, mit dem ich reden darf und dich verherrlichen darf. Wir sollten jeden Morgen bitten, Herr Jesus, lass mich durch das Leben gehen mit deinen Augen. Schenk mir einen Blick für den Verlorenen. Schenk mir einen Blick für den Verlorenen. Und gib doch Gnade. Das sollte unser Gebet neuerdings werden, ja. Herr Jesus, diese Woche, heute Abend gehst du mal alleine auf deine Knie, ganz alleine. Und dann bete mal, Herr Jesus, in dieser Woche, das wäre mein größter Wunsch, dass ich einen Menschen zu dir führen darf. Hast du schon mal so gebetet? Am Sonntagabend, bevor Montag der graue Alltag geht, dass du auf deine Knie gehst und sagst, Jesus, einen Menschen, ich möchte dich so bitten, einen einzigen Menschen, schick ihn doch auf meinen Weg, dass ich ihn von dir erzählen kann. Und dann ein wunderbarer Satz. Rettet die Menschen vor der ewigen Verdammnis. Sprüche 24, 11. Rettet die, die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtung hinwanken. Halte sie doch zurück. So steht es in der Elberfelder, Sprüche 24, 11. So sind doch die Menschen, ja. Sie gehen auf die ewige Nacht so ohne Jesus. Und das darf dir nicht gleichgültig sein. Ist es dir gleichgültig, wo dein Kollege einmal die Ewigkeit zubringt? Ich war ja auch mal ein bisschen jünger als jetzt, ja. Jetzt habe ich ja schon ein halbes Jahrhundert auch geschafft mit Gottes Hilfe. Aber ich war auch mal 18, wo ich zum Glauben gekommen bin, war ich noch jünger. Und ich weiß, wie schwer das ist, ihr als junge Menschen, wenn man dann so in der Clique ist, ja, Leute sitzen da, machen coole Sprüche und plötzlich sollst du jetzt Farbe wickeln, ja. Ein paar hübsche Mädels vielleicht noch dabei. Ach, der liebe Gott. Jetzt soll ich noch hier den Priester spielen. Ja, ich kenne das auch. Ich kenne das auch. Ja, die bringen irgendwelche Sprüche. Die haben wir ein paar aufs Maul, die Typen da. machen da die Welle, denken, das ist unser Revier, ja, und du bist da als Christ mitten und denkst, ja, das ist unser Revier, aber eigentlich habe ich ein ganz anderes Revier zu verteidigen. Ich kenne das. Ich musste in meinem Leben damals auch Farbe bekennen. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich wurde sehr einsam. Oh, das ist nicht einfach als Christ. Kennst du das auch? Man bekennt sich zu Jesus und plötzlich bist du der Dumme. Ja. Ich war damals mit der Erste, der in Lurup zum Glauben gekommen ist, unter Sinti. Mein Onkel Gagliani, der war damals schon 60 oder 70. Ja. Ich hatte keinen in meinem Alter. Und das ist nicht leicht. Aber ich habe eine Sache lernen dürfen von meinem Bruder Willi Buchwald. Ich saß da mit 18 Jahren, wusste nicht, was ich machen sollte. Ja. Die machten am Wochenende Partys und ich saß da immer Bibel lesen und Fraktat verteilen. Ja. Ich war alleine. Ja, Peter weiß das ja auch. Ne? Und ich saß denn da manchmal. Und dann sitze ich eines Tages im Gottesdienst in meiner damaligen Heimat, in der Hütte Geborgenheit. Ja. Und plötzlich kommt der Bruder Willi Buchwald, gesegneter Evangelist, und steht vorne und sagt plötzlich einen Satz. Und er sagt, liebe junge Leute, ich möchte euch einen Tipp geben. Wenn Jesus euch beschäftigt, kann euch der Teufel nicht beschäftigen. Das hat gesessen. Und dann habe ich überlegt, ja, Herr Jesus, was kann ich denn tun? Und dann, wisst ihr schon das andere, ja, durfte dann in vielen Diensten sein. Habe neue Freunde kennengelernt. Ich bin ehrlich, ich habe damals Freunde dann gehabt, das waren auch so ein bisschen Halunken, Feder weiß es ja, ein bisschen Raudis, ja. Und plötzlich lernt man Leute kennen, die eine ganz andere Sprachvokabular haben, ja. Also wir haben ganz andere Wörter benutzt, ja, und ganz andere Typen. Aber dann habe ich plötzlich gemerkt, da waren Menschen, die hätte ich früher gar nicht auf der Rechnung gehabt. Aber ich habe sie angeguckt und ich habe gemerkt, Jesus ist da. Wildfremde Menschen. Und wir durften dann viel erleben. Schließt euch zusammen, ihr jungen Leute. Und denkt nicht, ach, wir sind nur zwei oder drei. Das langt. Jesus sagt, wo zwei oder drei sind, ja. Schließt euch zusammen und rettet die zur Schlachtung. Wäre doch cool, wenn ihr jungen Leute mal zusammen seid und sagt, weißt du was, nächsten Samstag machen wir nicht irgendwie mal Tralala oder so. Wir gehen jetzt mal direkt offensiv zu unseren jungen Leuten hin. Ja? Und dann kommen wir mal ins Gespräch mit ihnen. Oder wir laden den zu uns ein. Macht doch mit denen selbstgemachte Pizza. Lasst euch da, Liebe ist doch erfinderisch. Und kommt doch mal mit denen ins Gespräch. Oder ruft doch mal einen Kollegen alleine an und sagt, du, ich möchte mal mit dir unter vier Augen sprechen. Der denkt bestimmt, alter Schwede, was ist los, Digga, hast du ein Problem? Nö, ich muss mit dir mal unter vier Augen sprechen. Und dann gehst du zu meinen geliebten Gruppe und das sehe ich, ja. Und dann drehst du mit dem mal eine Runde und sagst, weißt du, es liegt mir einfach auf dem Herzen. Du weißt, dass ich Christ bin? Ja. Wie stehst du eigentlich zu Jesus? Was meint ihr, was für eine interessante Gesprächsrunde das werden könnte? Ja? Nimm das doch einfach mit. Und das Letzte. Werde dir neu bewusst, du bist ein Gesandter Jesu Christi. Paulus sagt in 2. Korinther 5,20, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das heißt, du bist gesandt, auch du, auch ihr junge Leute hier, die da hinten sitzt, Donito, ja, Bambina und wer sind noch ein paar junge Leute da, ja? Ihr seid, ja genau, meine Schwester Brigitte, du Tada, du bist auch dabei, ja? Ihr seid junge Menschen. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, Jesus sagt, also ich kann jetzt nicht runterkommen, aber du bist da. Das heißt, du sollst in deinen Kollegenkreis, ja, wo die Sprache heutzutage ist, na, alles klar, Digga und cooler und du, da sollst du Jesus repräsentieren. Ja? In deiner Sprache, rede bloß nicht so wie ich, dann gucken die dich zurecht komisch an. Mach das in deiner Art. Ja, meinetwegen auch mit Dicker und so, hab's du erzählt, sind Jesus. Ja? Das ist mir wichtig. Nimm deine Chancen. Du bist nur einmal jung. Du hast nur ein Leben. Du hast nur ein Leben. Und ich kann euch aus meiner mittlerweile 32-jährigen Nachfolge im Herrn Jesus, ja, 1989 durfte ich mit ihm unterwegs sein und bis heute darf ich sein, durch seine Gnade. Ich habe es noch nie bereut. Das Einzige, was ich immer wieder sage, ich bereue es, dass ich hätte am liebsten schon, als ich auf die Welt gekommen bin, hätte ich bekehrt sein müssen. Ja. Ich habe es noch nie bereut. Ich würde, wenn ich jetzt der Herr Jesus sagen würde, ich gebe dir jetzt nochmal 100 Jahre dazu, du kannst dich entscheiden. Alle Welt und alles macht, würde ich sagen, vergiss es. Ich möchte nur bei dir bleiben. Ich möchte nur bei dir sein. Ja, dann hast du aber keinen Luxus oder das. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich möchte nur bei dir sein, Herr Jesus. Und wenn das die Ewigkeit ist, dann brauche ich keinen Himmel. Ich habe es schon mal gesagt. Jesus, wenn die Ewigkeit bedeuten würde, dass wir beide am Krupp und der See auf einer Bank sitzen, ich würde das Leben 100-mal wieder wählen. Ich würde es immer machen. Und ich möchte dir das aufs Herz legen. Du bist ein Gesandter Jesu Christi, auch ihr Älteren übrigens. Ja? Da sitzt ja auch schon Hatte und so, ihr seid alle, und George ist hier, ihr seid schon ein bisschen älter. Ja? Ihr habt eine große Chance. Ich darf das jetzt mal so sagen. Meine Mama ist ja hier die Jüngste. Ja? Meine Mutter ist ja mit die Jüngste hier. So, Gagofredi ist ja noch da. So, wir haben auch Ü80. Und jetzt bitte versteht mich richtig. Aber ihr gehört Jesus. Gagofredi, ihr seid, und Georges, ihr seid Kinder Gottes. Und es gibt Männer und Frauen in eurem Alter, die stehen mit euch, mit eurem Alter, jedes Jahr einen Schritt näher in der Ewigkeit. Wenn man 70, 80 ist, sagt die Bibel, das ist die Gnadenzeit. Es kann jedes Jahr das letzte Jahr sein. Und es gibt viele ältere Menschen, die haben keinen Frieden mit Jesus. Würdet ihr euch jetzt wieder neu engagieren? Sucht die alten Menschen auf und redet mit ihnen. Und sagt, also wir können gerne auch mal grillen und wir können auch gerne mal was weiß ich machen, ein Tänzchen machen, aber das Allerwichtigste, mach dein Leben fest mit Jesus. Und die Älteren könnt ihr vielleicht besser sogar noch erreichen als wir, weil ihr auf einer anderen Ebene seid. Und das Letzte. Oh, ich finde das von Studd, das ist ja auch so ein Erweckungsmann. Ja? Lest euch diese Bücher. Otto Stockmeier, Studd, das sind Raketen, ja, für den Herrn. Und guck mal, du musst nur diesen Satz lesen, dann weißt du, wo sein Herz steht. Ja? Es gibt solche, die innerhalb Klangweite von Kirchen oder Kapellenglocken zu leben wünschen. Also sie es fromm schön machen in ihrer Kirche, ja? Und guck mal, was er sagt. Ich aber möchte ein Geschäft zur Errettung eines Abstandes von einem Meter vor der Hölle unterhalten. Das brennende Herz am Anfang, ja? Du brauchst nur den Satz zu lesen, dann weißt du, wie den sein Herz getickt hat. Er wollte kurz vor der Hölle noch einen Errettungsplan aufmachen, ja? Und ich möchte euch bitten, dass ihr dieses Bild mitnimmt. Stopp, Warnung vor Absturzgefahr. Prägt es in deinen Umkreis den Leuten neu ein. Ich muss mit dir mal sprechen, lieber Nachbar oder lieber Freund oder Cousin oder wer auch immer. Jesus kommt bald wieder. Und wenn du dich nicht für ihn entscheidest, dann gehst du in die ewige Nacht. Bleib stehen. Bleib einfach stehen. Und beug deine Knie vor ihn. Ich wünsche mir von Herzen, von ganzem Herzen, dass wir von ganzem Herzen das wirklich sagen können. Mein Herz brennt für Jesus Christus und für die Verlorenen. Dazu möge der Herr uns Gnade schenken. Amen.